Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Friedensreiter, diesmal leider ohne Jochen Reidegeld, der kurzfristig verhindert ist. Ich werde versuchen, ihn würdig zu vertreten, wohl wissend, dass das keine große Herausforderung sein wird. Und dass ich mit dieser Bemerkung unseren heutigen Gast nicht gleich verstöre, liegt daran, dass er in seinem Podcast mit seinem Co-Host ähnlich rustikal umgeht. Ich freue mich sehr, dass ich heute nicht nur einen Podcast-Kollegen begrüßen darf, sondern auch einen ausgewiesenen Sicherheitsexperten, den ehemaligen parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, ehemaligen Bundestagsabgeordneten, ehemaligen CDU-Generalsekretär, aktiven Reservisten und Host des Podcasts Friedensreiter. Nein, Sicherheitsrat, wir sind der Friedensreiter.
Sicherheitsrat, so ist es.
Genau. Dr. Peter Tauber, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und jetzt müssen wir natürlich Grüße an Timon Radicke, meinen Co-Host im Sicherheitsrat, rausschicken, der in der Tat als Artillerieoffizier der Reserve robust genug ist, um die eine oder andere Spitze abzufangen, die wir uns halt so gegenseitig an den Kopf werfen oder ich in seine Richtung absende. Und warum machen wir das? Wir werden das in der Tat öfters gefragt, dass wir da auch immer mal einen Scherz auf Kosten des anderen machen. Wir reden über Krieg und Frieden. Frieden ist ein sehr schönes Thema, aber auch ein sehr schwieriges Thema, weil es gar nicht so leicht ist, im Frieden zu bleiben oder zum Frieden zu kommen. Und Krieg ist nun wahrlich alles, aber ein schönes Thema. Und trotzdem muss man sich in Zeiten wie diesen wieder anders damit auseinandersetzen. Und ich glaube, Menschen haben den Anspruch darauf, auch ernste Themen mal mit einem Augenzwinkern versehen präsentiert zu bekommen, weil vielleicht dann die Annäherung leichter ist. Und deswegen gönnen wir uns da den einen oder anderen Scherz auf Kosten des anderen.
Das kommt uns sehr entgegen. Das handhaben wir genauso. Mein Gegenüber ist nun Theologe, was natürlich das Verzeihen auch einfacher macht in meine Richtung, wenn es dann mal wieder zu derbe war. Und insofern sehen wir es genauso, weil in der Tat ist die Welt zu ernst, um sie nur ernst zu nehmen, wenngleich man natürlich schon genau hinschauen muss. Aber da rennen sie offene Türen bei uns ein. Ich würde gerne mit einem Gedanken einsteigen, der Sie persönlich betrifft, weil es ja nicht viele Politiker gibt, die, ich sag mal, in so das Glück haben, so in ihrem Herz- und Magenthema aktiv werden zu können. Also es hätte ja kaum einen besseren Menschen geben können, den sich die Kanzlerin hätte aussuchen sollen, um ihm das Amt des parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesverteidigungsministerium anzudienen. Das sollte man vielleicht viel öfter haben, dass Leute, die auch wirklich, ich sag mal, in dem Thema groß geworden sind und sich wie ein Fisch im Wasser fühlen, diese dann auch verantworten dürfen. Aber bei Ihnen hat es ja wirklich wie die Faust aufs Auge geklappt.
Na, ich hatte natürlich eine Sondersituation. Ich war, Sie haben es erwähnt, vorher CDU-Generalsekretär. Und anders als sonst, dass Parteien solche Ämter ja auch nach Proporzen vergeben, Landesverbandszugehörigkeit und so weiter, war es bei mir eben so, dass Angela Merkel nach der Bundestagswahl zu mir kam und gesagt hat, du wirst nicht Minister, aber Staatssekretär kannst du gerne werden. Gibt es ein Ressort, das dir besonders nahe liegt? Und dann habe ich von mir proaktiv aus gesagt, ich möchte gerne ins Verteidigungsministerium.
Das war eine
und da ich auch zu
rhetorische
Ursula
Frage dann auch,
von
ne?
der Leyen ein gutes Verhältnis hatte, war das dann gar kein Problem. Und so habe ich in der Tat eine sehr spannende, schon damals sehr spannende Aufgabe übernehmen dürfen, die mir in der Tat lag und auch trotz des Themas sehr viel Freude gemacht hat.
Das war aber dann auch eine rhetorische Frage der Kanzlerin. Sie wusste, wie sie antworten würden, oder?
Nee. Sie war überrascht. Also sie hat gesagt, warum denn Verteidigung? Und ich habe ihr das sehr kurz erklärt. Also sie hatte mir auch durchaus andere Ideen dann nahegebracht. Und ich bin da aber stur geblieben sozusagen und habe gesagt, also du, ich muss das ja auch gar nicht machen. Ich bin ja auch schon stolz, wenn ich weiter Bundestagsabgeordneter sein darf. Aber wenn du mich jetzt schon fragst, dann eben doch BMVG. Ja, und so ist es dann auch gekommen.
Aktiver Reservist, auch das ist ja nicht selbstverständlich. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe hier gerade, ich weiß nicht, haben Sie noch nicht gesehen, die Tasse. Ich bin seinerzeit im NATO-Hauptquartier zur Welt gekommen, weil meine Eltern dort als Soldaten gedient haben, deutsche und niederländische Luftwaffe. Damals gab es ja bei den Deutschen noch nicht so viele Frauen. Und deswegen ist mir das Thema auch in die Wiege gelegt. Und deswegen ist es uns auch so wichtig, dieses verteidigungspolitische Thema hier auch mit reinzubringen. Und deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, dass man auch eine Begeisterung für das Thema entwickeln kann, ohne Militarist sein zu müssen.
Ich
Ist bei Ihnen auch
sage von
so?
mir immer, ich sage von mir immer, ich bin friedfertiger Bellizist. Also Militarist bin ich definitiv nicht, aber ich sehe die Notwendigkeit, dass eine freie Gesellschaft sich im Zweifel verteidigen können muss. Und mit dem friedfertig ist ein wunderschönes Wort, friedfertig. Weil man sozusagen ja damit, wenn man es wörtlich nimmt, eben fertig für den Frieden ist. Und das finde ich, sollten wir alle, dass wir jederzeit fertig für den Frieden sind, wenn er möglich ist, wenn er nahe ist, dass wir dann auch dazu bereit sind. Wissend aber, dass diese Welt eben ganz oft kein friedlicher Ort ist. Und dann muss man sich seiner Haut auch erwehren dürfen und können.
Wie sehr hat die Bundeswehr Sie geprägt, wenn Sie jetzt mal zurückblicken?
Sie haben es ja erwähnt, ich bin Reserveoffizier. Und wir haben jetzt viel über meine ehemaligen Positionen gesprochen. Eins bin ich ja eigentlich seit Ende meiner Ausbildung, wobei man ja fragen kann, endet Ausbildung eigentlich in Zeiten wie diesen? Also ich bin Historiker von Haus aus und als Reserveoffizier bin ich jetzt auch beordert im Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr und mache da Historiker-Dinge. Also verknüpfe meine Qualifikation mit dem Dienst in den Streitkräften in der Reserve. So dass mich die Bundeswehr eigentlich, seit ich sie kennengelernt habe, nicht mehr richtig losgelassen hat. Also ich bin Wehrdienstleistender gewesen, Wehrpflichtiger. 95, 96 habe ich nach dem Abitur und einem oder zwei Semestern meinen Wehrdienst ableisten müssen. Und ich bin da nicht freiwillig hin. Ich hätte mir was Schöneres vorstellen können, ehrlich gesagt. Dass ich im Nachhinein da so dankbar für bin oder vielleicht sogar ein bisschen stolz gedient zu haben, liegt auch daran, dass ich schon in dieser Phase viel über mich gelernt habe. Also mich selber einzuschätzen, kritisch zu reflektieren, aber auch an mich zu glauben. Und dass ich ganz viel auch über den Umgang mit Menschen gelernt habe. Weil man natürlich Menschen, anders als wir das ja vielleicht sonst machen, in dieser Welt nicht ausweichen kann. Auch Menschen, die man sich sonst nicht aussuchen würde für das eigene Umfeld. Und dass es eben geht, dass wir Menschen doch auch in der Lage sind, uns ja Gott sei Dank auf Menschen, mit denen uns auf den ersten Blick gar nichts verbindet, mit denen gut klarzukommen, um es etwas salopp zu formulieren. Das ist sicher eine Erkenntnis oder ein Blick, der mich dann weiter durch mein Leben begleitet hat. Und na gut, ich bin dann ja, schwer krank gewesen und da hat man mir im wahrsten Sinne des Wortes im Bundeswehrkrankenhaus in Berlin das Leben gerettet und das hat jetzt nun mal meine Verbindung zur Bundeswehr durchaus nochmal gestärkt.
Sagen, so ganz freiwillig sind Sie nicht hingegangen. War
Nein, auf keinen
sie
Fall.
zu
Ich habe alles
verweigern
versucht, um
keine?
mich zu drücken.
Aber verweigert haben Sie nicht.
Nein, nein, nein.
Das war
Das
dann
kam
der
irgendwie
Schritt,
auch
den Sie
nicht
nicht
in
gehen
Frage.
wollten.
Das ist
Warum?
interessant. Die Frage stellte sich in der Tat nicht. Aber ich habe halt gedacht, vielleicht muss ich halt gar nichts machen. Könnte ja auch sein, dass ich so schlimm Heuschnupfen habe, dass die mich gar nicht brauchen. Aber das war nicht so. Die fanden dann doch eine gute Idee, mich da mal auf den Kasernenhof zu stellen.
Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich hatte das ähnlich versucht, hatte dann T5 im Visier, T3 bekommen und dann war aber auch meine Wunschverwendung nicht mehr möglich, weil ich gesagt habe, T3, wenn du so krank bist, dann geht das alles nicht. Dann waren es die Heeresflieger hinterher. Das war auch eine schöne Erfahrung und ich kann das absolut nachvollziehen. Gerade was Sie geschildert haben, den Umgang mit Menschen zu lernen, den man sonst vielleicht in seiner Blase nicht begegnen würde. Da ist ganz viel Toleranz gefragt. Klar, auch durch Druck ausgeübt, aber jedenfalls auch eine Lehre fürs Leben, die einen wirklich weiterbringt. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe
Ja.
vor einer Woche einen Social Media Post gemacht zum Tag der Bundeswehr und habe dann ein altes Foto rausgekramt aus der Wehrdienstzeit. Und habe das mit meinen Gedanken zur Wehrpflicht dort online gestellt. Und das ist aus mir völlig unerfindlichen Gründen absolut viral gegangen, ist 130.000 Mal angeschaut worden bei Facebook. Und da habe ich sehr viel rausgezogen aus den Kommentaren, die dazu gekommen sind. Und ein wiederkehrender Kommentar, üblicherweise von denen, die zugestimmt haben, war: Uns hat es ja auch nicht geschadet. Und diese Erkenntnis hat mir nicht geschadet, hat mir vielleicht sogar genutzt. Wie leitend darf die eigentlich in der Politik und für Politiker sein, das eigene Erleben so dann zum Maßstab zu machen, eine Entscheidung eventuell treffen zu wollen oder nicht treffen zu wollen?
Ich fange mal ganz auf der Metaebene an. Wir sind eine repräsentative Demokratie. Wir wählen Menschen, die für uns dieses schwierige Zeug mit der Politik machen sollen, weil wir gar nicht die Zeit hätten in unserem Alltag. Und ehrlich gesagt hätten wir wahrscheinlich meistens auch gar nicht die Lust, weil es doch ein mühsames Geschäft ist und keine Wellnessveranstaltung. Wenn wir diese Menschen wählen, dann liegt ja der Demokratie diese Idee der Repräsentanz zugrunde, also Menschen mit Erfahrungen und möglichst unterschiedlichen Erfahrungen. Und dann wäre es ja doch komisch, wenn die Menschen diese Erfahrung völlig beiseite legen und sagen, das interessiert mich alles nicht, was mich ausgemacht hat oder geprägt hat. Wir sind ja dann auch gar nicht so individuell. Wir teilen Erfahrungen mit unserer Generation in der Region, in der wir groß geworden sind. Stadt, Land, beruflicher Hintergrund, Elternhaus, Geschwister, ja oder nein, etc. pp. Und deswegen ist das, finde ich, erstmal legitim, dass man sagt, wie habe ich das eigentlich erlebt? Trotzdem muss Politik natürlich eine Abstraktion herleiten. Also in dem Fall würde es ja wäre ja die Frage, wenn wir über die Wehrpflicht reden, kann ich die Wehrpflicht sicherheitspolitisch begründen? Das ist ja die zentrale Frage. Naja, und wenn ich mir die Welt anschaue, wie sie gerade ist, und dass offensichtlich Demokratien von innen wie von außen anders herausgefordert werden als noch vor 30 Jahren, dann ist die Frage, welche Ressourcen brauchen Demokratien, um ihre Freiheit zu verteidigen, eine legitime. Und dann wird man feststellen, dass diese Idee, das mache ich mit einer ausgewählten Handvoll von Experten, 100.000, 150.000, dass diese Idee falsch ist. Und sie bewahrheitet sich nicht in den aktuellen Kriegen, die wir sehen, weder in Israel noch in der Ukraine. Überall kämpfen Armeen mit Wehrpflichtigen und mit einer viel größeren Zahl an Menschen, die eingesetzt werden. Und deswegen ist es, glaube ich, klug, dass wir sagen, dann scheint unsere Wehrverfassung nicht der aktuellen Zeit zu entsprechen. Und dann brauchen wir wahrscheinlich wieder ein Pflichtelement. Die Frage, die wir so gestreift haben, wie ist es mit der individuellen Erfahrungsebene? Das ist ja eine Frage, die würde in der Diktatur gar nicht gestellt werden. Die stellen wir nur in freiheitlichen Gesellschaften. Die ist spannend. Die ist aber nicht so sehr für die Wehrpflicht vielleicht relevant, sondern dann wäre ich bei einer anderen Idee, die ja in Deutschland auch dank unseres Bundespräsidenten munter diskutiert wird, brauchen wir sowas wie ein allgemeines Pflichtjahr für alle oder einen Sozialdienst oder eine Dienstpflicht. Und da könnte ja dann der Dienst in der Bundeswehr wiederum ein Teil davon sein. Wir würden ja dann die Wehrpflichtidee verändern. Ich will gar nicht sagen umdrehen. Dann kommen sofort die klugen Menschen, die verfassungsrechtliche Bedenken haben. Aber, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen weiter aushole, aber das beschäftigt mich natürlich intensiv. Ich habe da auch viel drüber diskutiert in letzter Zeit. Vielleicht müssen wir auch die Frage, was ist eigentlich ein Wehrdienst, neu denken? Denn wenn der Krieg sich so dramatisch verändert, wie wir das aktuell erleben, wenn diese Grenze auch verschwimmt zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten und Angriffe hybrid werden, Angriffe auch Zivilisten immer stärker wieder gelten, dann ist ja auch ein Dienst im THW, ein Dienst im Roten Kreuz, eine Art Wehrdienst, wenn wir Wehrdienst oder Wehrhaftigkeit auch mit Resilienz übersetzen. Und wir brauchen natürlich Strukturen, um eine resiliente Gesellschaft zu sein, fernab der vordersten Linie, wo die Bundeswehr steht.
Jetzt haben Sie schon zwei Themen abgeräumt, die noch auf der
Ja.
Liste stehen. Aber da kommen wir gleich nochmal zu, nämlich gerade die Frage Resilienz der Gesellschaft und Gesellschaftsdienst. Deswegen, ich wollte das gar nicht abwürgen. Geht genau in eine sehr, sehr spannende Richtung, die man in dem Zusammenhang auch mitdenken muss. Ich wollte aber bei der sicherheitspolitischen Begründung nochmal kurz bleiben. Es wird ja jetzt häufig auch die Notwendigkeit einer Wehrpflicht damit begründet, dass die Fähigkeitsziele, die Deutschland der NATO gemeldet hat, nicht erreicht würden und man jetzt die Zahl von, ich meine, es sind 200.000 Reservisten nochmal zusätzlich sucht und braucht. Diese Zahl scheint mir auch als interessierter Beobachter der Diskussion schon irgendwie vom Himmel gefallen zu sein. Zumindest ist sie für meine Begriffe nicht so transparent breit kommuniziert worden und erläutert worden, wie das vielleicht für die Akzeptanz wichtig wäre, die eine solche Wiedereinführung nun mal braucht. Weil es wird ein Thema sein, was polarisiert. Und es wird ein Thema sein, und das ist eine These von mir, will das Fass jetzt gar nicht so ganz aufmachen, sondern nur einmal kurz den Deckel lüften, bei dem wir Extremisten unnötig Futter geben, wenn wir nämlich Dinge nicht ausführlich diskutieren und den Menschen die Gelegenheit geben, sich einzubringen. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir beim Thema Wehrpflicht oder die Politik in dem Fall, um das mal im Großen zu beschreiben, hier auf dem besten Wege ist, denselben Fehler zu machen, nämlich nicht die Notwendigkeit so transparent zu begründen, warum brauchen wir diese 200.000 und nicht 150 oder 250.000, um sicher leben zu können.
Ja, die Zahl stimmt nicht. Die Zahl ist eine politische Zahl. Das ist keine Zahl, die sich aus militärischer Notwendigkeit ableitet, sondern die ist politisch vorgegeben. Das ist ja ein Grundproblem in der Bundeswehr seit vielen Jahrzehnten, dass wir Entscheidungen nicht aus militärischer Notwendigkeit begründen, sondern politisch ableiten. Und ich weiß nicht, wer diese Zahl gewürfelt hat, aber es muss ein Politiker gewesen sein. Und es ist eine Schande, dass keiner in der deutschen Generalität mal aufsteht und sagt, Leute, die Planungsgrundlage ist doch schon falsch. Moltke hätte gesagt, der Fehler im Aufmarschplan zieht sich durch die ganze Schlacht. Und genauso wird es kommen. Diese Zahlen sind nicht valide, weder die 260.000 aktive Truppe noch die 200.000 Reserve. Damit werden ganz viele wichtige Fragen überhaupt nicht beantwortet. Also wo kommt das Feldersatzwesen her? Diese Reserve ist ja für den Heimatschutz gedacht. Damit ist nicht die Frage beantwortet, was machen wir mit einem Bataillon oder mit gar einer Brigade vorne, die aufgerieben wird, und ersetzt werden muss. Also es ist ein echtes Problem, dass da niemand das sauber militärisch abgeleitet hat. Und dann entsteht genau das, was Sie beschrieben haben. Die Zahl steht jetzt im Raum und jeder diskutiert auf der Basis dieser Zahl. Aber nur wenige fragen, ist das überhaupt die richtige Zahl? Und es ist eben nicht die richtige Zahl. Die müsste deutlich höher sein. Meine Interpretation, warum die Politik diese Zahl gewählt hat, ist schlicht eine ganz einfache. Die Politik glaubt, dass auf der Basis dieser Zahlen sie um die Frage der Wiedereinsetzung der Wehrpflicht herumkommen. Weil eventuell es gelingen kann, genug Freiwillige zu finden, um diese Zahl an Reservisten aufzubauen, dass sie die 260.000 aktive Truppe nicht schaffen werden aufgrund der Demografie und der historischen Erfahrung, steht noch auf einem anderen Blatt. Aber da haben sie sich jetzt so eine lange Zeitachse gegeben, die ist zwar auch militärisch unlogisch angesichts der Bedrohungsperzeption, aber die ist politisch so ausgelegt, dass sie bis zum Ende der Legislaturperiode sich jetzt darum drücken können. Das ist die banale Antwort auf die Frage, wie diese Zahlen zustande kommen.
Ich überinterpretiere Sie nicht, wenn Sie das kritisch sehen.
Nein. Das ist noch sehr freundlich, ausgedrückt. Ich halte es für eine Katastrophe. Das ist aus meiner Sicht das zentrale Versagen dieser Bundesregierung.
Also die Frage, warum die Generalität da so leise zu ist, die können wir in der nächsten Folge Alfons Mais stellen. Der ist dann zu Gast. Zumindest in der
An
Rückschau mag er
herzliche
das.
Grüße an Herrn Mais, wenn Sie ihn dann sprechen. Herzliche Grüße. Den würde ich an einer Stelle explizit mal ausnehmen, weil der ja auf LinkedIn damals schon für Furore gesorgt hat, als er sagte, das deutsche Heer ist blank. Da hat er auch Kritik einstecken müssen, warum auf LinkedIn und warum nicht schon früher. Aber er hat es mal gesagt. Und davor habe ich in der Tat Respekt. Alle anderen Fragen kann man dann im Detail mal mit ihm besprechen. Aber man kann Alfons Mais nicht vorwerfen, dass er erst nach dem Ausscheiden aus dem Dienst mal ein deutliches Wort gesprochen hätte. Da gibt es Gott sei Dank auch ein paar. Also auch Jürgen Joachim von Sandrart hat schon während seiner Dienstzeit deutliche Worte gefunden. Jetzt kann es aber natürlich auch sein, dass diese beiden Herren etwas früher in den Ruhestand geschickt wurden, gerade weil sie das getan haben. Und wenn das Learning im System ist, werden wir keine Generale erziehen, die einen richtigen militärischen Ratschlag geben, sondern den für sich behalten. Das nicht im Sinne der Sache.
Und jetzt haben Sie eine schöne Überleitung zu meinem nächsten Punkt gefunden, weil ich nämlich gerade auf das Thema Verantwortung und Staatsbürger in Uniform abstellen wollte. Und das ja auch immer ein großes Argument gewesen ist, dass wir gesagt haben, in dem Moment, wo wir quasi jeden jungen Jahrgang einmal durch die Bundeswehr ziehen, kann dieses System sich gar nicht so verselbstständigen, wie das Armeen, die nur aus Berufs- oder Freiwilligendienstleistenden bestehen, vielleicht tun könnten. System inhärent. Nun kann das ja nur dann ein Argument für eine Wiedereinführung, ein zusätzliches Argument für eine Wiedereinführung sein, wenn wir seit dem Aussetzen tatsächlich bemerken, dass es in der Bundeswehr entsprechende Tendenzen gibt. Sehen Sie die?
Also erstmal ist es ja sehr spannend, dass das eine sozialdemokratische Argumentation ist, zu sagen, das muss immer die Breite der Bevölkerung sein und deswegen brauchen wir eine Wehrpflicht. Leider nutzt die SPD dieses eigene Selbstverständnis gar nicht aktuell. Damit könnte sie wunderbar die Einsetzung der Wehrpflicht begründen. Ich sehe das Problem aber nicht, das dahinter steht, denn in Wahrheit ist die Bundeswehr so divers, wie sie noch nie war. Es gab noch nie so viele Deutsche mit Einwanderungsgeschichte in den Streitkräften. Es gab noch nie so viele Frauen in den Streitkräften. Und die Frage, welche Menschen ich in der Armee habe, muss sich ja dennoch nicht an Quoten orientieren, sondern an der Funktionsfähigkeit. Also ja, es nützt jetzt nichts, eine Fallschirmjägerkompanie aufzustellen mit Leute, die alle ein Body Mass Index Problem haben. Ich etwas zugespitzt formuliert. Sondern ich muss die Menschen an die richtige Stelle tun, egal ob es Mann, Frau ist, welche Hautfarbe und welche Religion. Muss das Militär blind sein, im besten Sinne des Wortes. So wie es ja eigentlich auch sein sollte in der Gesellschaft, dass es gar nicht darauf ankommt, wie man aussieht oder wo man herkommt oder welches Geschlecht man hat. Das sehe ich bei der Bundeswehr als überhaupt nicht als Problem aktuell, muss ich sagen. Von daher wäre das jetzt kein Argument für die Wehrpflicht.
Ein Argument, was von denjenigen, die bei meinem Social-Media-Beitrag kommentiert hatten und es abgelehnt haben, immer wieder kam, war der Hinweis, die Bedrohungslage aktuell sei nicht so konkret, wie sie im Kalten Krieg gewesen sei. Das ist deswegen ein Argument, was man vielleicht doch ernst nehmen muss, auch wenn man es inhaltlich anders bewertet, weil es natürlich schon auch nochmal die Frage stellt, ist dieser Eingriff in die Grundrechte, der damit verbunden ist, eine solche Wehrpflicht einzuführen, ist der ausreichend und hinreichend begründet? Wie sehen Sie das?
Wir haben jetzt Krieg in Europa und wir hatten seit 45 keinen. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, dass die Bedrohungslage im Kalten Krieg größer war als heute. Die atomare Bedrohung war im Kalten Krieg größer als heute. Aber wir erleben ja gerade, dass eine Atommacht einen ganz konventionellen Krieg führt und der dauert inzwischen länger als der Erste Weltkrieg. Ich verstehe nicht, wie man auf die Idee kommen könne, dass die Bedrohungslage heute nicht so groß sei wie im Kalten Krieg, das ist schlichtweg falsch. Und damit liefern ja diejenigen, die dieses Argument ins Feld führen, sich selbst das Argument, warum sie dann eigentlich jetzt dafür sein müssen für eine Wehrpflicht. Die ja alle
Genau.
Regeln nach wie vor hat. Man kann den Kriegsdienst in Deutschland trotzdem verweigern. Dieses Grundrecht wird ja nicht eingeschränkt, etc. pp. Also es ist. Wir haben ja so ein bisschen vergessen, wie Wehrpflicht oder Wehrdienst eigentlich funktioniert. Da herrschen ja krude Bilder, die da bemüht werden, ne? Dass es im Verteidigungsfall nochmal alles anders wäre, steht auch auf dem anderen Blatt, wissen die Leute aber auch sehr wenig drüber. Also man muss in vielen Debatten in der Tat nochmal einen Schritt zurück vom Kartentisch machen und sagen, so, jetzt schauen wir uns mal die Regeln an. Wie ist das eigentlich? Wer würde, wenn man heute eine Wehrpflicht schafft, halt, wie würde das überhaupt aussehen können und müssen? Und dann legt sich die Hälfte der Aufregung.
Schauen wir doch mal auf die Möglichkeit einer Dienstpflicht, wie Sie sie vorhin auch angedeutet haben. Wie würden Sie die ausgestalten? Tatsächlich in absoluter Freiwilligkeit für alle, also auch für Männer und Frauen dann?
Na, das ist ja ein Prozess. Wir würden ja wahrscheinlich auch jetzt, wenn wir die Wehrpflicht wieder scharf schalten würden, erleben, dass Männer und/oder Frauen klagen, warum sie beziehungsweise das andere Geschlecht nicht zum Dienst antreten muss. Und das mag jetzt nur eine Annahme sein, die stütze ich in der Tat nur auf Bauchgefühl, aber ich würde mich doch sehr wundern, wenn das Verfassungsgericht in Zeiten wie diesen sagen würde, nee, nee, das ist eine Sache nur für die Männer. Ich glaube, das würde sehr schnell klar werden, dass das eine Frage ist, wir gehen auf die Mitte des 21. Jahrhunderts zu, Männer und Frauen gleichermaßen betrifft in Verantwortung für das Gemeinwesen, in dem sie leben. Und dann würde das abstrakt übertragen natürlich auch für einen Zivil- oder Ersatzdienst gelten. Und damit wäre man in der Ableitung bei der Frage, natürlich wäre das, wenn man den Dienst sozusagen anders strukturiert, ein Dienst, der sowohl von Männern als auch Frauen geleistet werden muss, kann und in diesem etwas weiter gefassten Resilienzbegriff alle möglichen Aufgaben in der Gesellschaft umfassen kann, die notwendig sind, um Resilienz auszubilden. Das ist eben viel weiter gefasst als nur der Dienst an der Waffe. Ob das das Rote Kreuz ist, Pflegeeinrichtungen etc. pp. Selbst Kinderbetreuung ist ja im Kriegsfall relevant. Wer kümmert sich denn um die Kinder derjenigen, die kämpfen? Wo werden die denn betreut? Das kann man nicht bei Oma und Opa oder dem einen Ehepartner abladen. Was machen wir vor allem mit denen, wo beide Eltern Soldaten sind? Also da kommen ja so viele Fragen. Und das hat was mit gesamtstaatlicher Resilienz zu tun, dann zu sagen, ein Dienst im THW oder im Roten Kreuz oder der Freiwilligen Feuerwehr mag eine genauso hohe Relevanz haben, um am Ende unsere Gesellschaft zu verteidigen, wie der Dienst in den Streitkräften. Und deswegen sollten wir das mal gleich auf eine Ebene stellen und vielleicht auch gemeinsam betrachten. Und dann ist man sofort bei einer allgemeinen Dienstpflicht für Männer und Frauen.
Ein Kritikpunkt damals, zumindest am Zivildienst, war ja häufig auch, dass schon bestehende Aufgaben dadurch mit günstigen Arbeitskräften aufgefangen wurden. Nicht wenige haben gesagt, wenn das jetzt wegfällt, dann bricht das ganze Gesundheitssystem zusammen. So weit ist es ja nun nicht gekommen. Wie würden Sie diesen Aspekt in den Blick nehmen und vielleicht auch nochmal den Punkt, über welche Strecke würden wir denn reden? Ist da ein vielleicht auch ein flexibles System denkbar, dass man sagt, okay, du kannst entweder ein Jahr, du kannst aber auch 10 Jahre lang einen Monat oder nicht ehrenamtlich. Da gab es ja auch mal Modelle, glaube ich, früher, die Freiwillige Feuerwehr, die Mitgliedschaft, die 10-Jährige hat ja auch den Wehrdienst quasi ersetzt.
Ja, das kommt natürlich auf die Verwendung an. Ich denke, es wird Verwendung geben, da muss man das am Stück ableisten. Da ist ja übrigens auch ganz spannend. Wer das in der Bundeswehr macht, ist ja nicht freigesprochen. Der ist ja eben automatisch Reservist. Der Zivi war danach frei und ledig. Ist auch nochmal eine Frage, die man mal aufwerfen könnte. Führt aber jetzt vielleicht zu weit. Ich denke, dass man das an der Verwendung festmachen muss und dann, zu diesem Argument, das verdrängt sozusagen Fachkräfte. Ich sehe das auch in der Rückbetrachtung im Zivildienst nicht. Im Gegenteil, ich glaube sogar eher, dass auch der Zivi die Fachkraft unterstützt oder entlastet hat, um die eigentlichen Dinge zu tun. Der Zivi, sicher hat er auch mal Hand angelegt, wenn Not am Mann war, nachdem er sich nach einem halben Jahr alles abgeguckt hatte und vielleicht auch besonders engagiert war. Aber viele klassische Aufgaben, ich bleib mal bei so Hol- und Bringdiensten in Pflegeeinrichtungen, die ein Zivi gemacht hat, hat eben eine Fachkraft freigestellt für andere Dinge. Und ich glaube, da brauchen wir so viele helfende Hände in ganz vielen Bereichen, die trotzdem eine sinnstiftende Tätigkeit umfassen, dass da der gute alte Zivi heute wieder zu Ehren kommen würde. Und viele Männer haben das ja auch herausragend gut gemacht. Übrigens ähnlich wie bei der Wehrpflicht, auch viele junge Männer, die sich das vielleicht nicht so unbedingt vorstellen konnten, die hatten ja immer nur den Vorteil, die wussten so grob, worauf sie sich einlassen, weil sie sich ihre Zivilstelle selbst organisieren mussten oder organisiert haben. Aber trotzdem wird es da manches Erwachen gegeben haben, wenn man dann den Dienst angetreten hat und gemerkt hat, was das wirklich bedeutet, zum Beispiel mit pflegebedürftigen Menschen zu arbeiten oder mit behinderten Menschen. Also da habe ich nach wie vor hohen Respekt und das traue ich der jungen Generation heute genauso zu wie den Zivis von damals.
Und es gibt ja auch den positiven Effekt des Klebeeffekts, den ja auch bei der Bundeswehr viele in Kauf genommen haben, aber eben auch wahrscheinlich in den Sozialberufen, dass man eben nicht nur gemerkt hat, es ist anstrengender oder viel belastender, als man es dachte, sondern dass man vielleicht auch gemerkt hatte, ups, das ist genau das, was ich machen will und dann eben auch bleibe.
Ja, so ähnlich wie wir in den MINT-Fächern beklagen, dass es zu wenig Frauen gibt, so beklagen wir ja, dass es in vielen sozialen Berufen zu wenig Männer gibt. Und es ist genau wie Sie sagen, wie viele Zivis sind dann in einem sozialen Beruf in Anführungszeichen hängen geblieben, weil sie gesagt haben, es ist genau mein Ding. Es erfüllt mich, ich verdiene vielleicht nicht so viel wie woanders, aber das ist das, was ich tun will. Und das sind natürlich Menschen, die haben das vorher mal ausprobiert. Das ist ja auch immer der Punkt in der Wehrpflichtarmee, dass der Nachwuchs, der aus der Wehrpflicht kommt, der weiß, worauf er sich einlässt. Das ist ja nicht das Schlechteste. Wie generell, ich hatte da neulich ein Gespräch mit einem Oberst an der Führungsakademie zu dieser Frage, der sagte ganz klar, er hält die Wehrpflicht definitiv für die intelligentere Wehrform, weil andere Menschen in die Armee kommen, mit anderen Fragen, anderem Wissen. Und auch anderen Erwartungen, die erfüllt werden müssen. Das sei anstrengender sozusagen für die Organisation, eine Wehrpflichtarmee, aber sie sei auch Qualität sichern, weil man sich ständig selber überprüfen müsste. Also finde ich einen ganz interessanten Blick, der ja genau das Gegenteil von diesem Argument ist, ja, wir brauchen da so eine hohe Fachlichkeit, das kriegen wir mit Wehrpflichtigen gar nicht mehr hin. Und er sagt, nee, nee, ist umgekehrt. Die Wehrpflichtigen sind klüger, die stellen Fragen, da kommen Menschen, die sonst nicht kommen würden. Und wir müssen denen gerecht werden. Das ist viel anstrengender fürs System. Es muss sich viel mehr beweisen. Finde ich einen ganz guten Gedanken.
Ja, das hat eine Logik. Ich würde jetzt gerne mal, weil Sie vorhin den Punkt angesprochen hatten, Verfassungsgericht, was passiert eigentlich, wenn die Wehrpflicht wieder eingesetzt wird, Ihren politischen Blick, auch was die Abläufe angeht, auf diese ganze Diskussion und ich sage mal, das Handwerk der Umsetzung einmal werfen und in Anspruch nehmen. Denn wenn man es mal als Szenario weiterdenkt, die Wehrpflicht wird wieder eingesetzt. Dann kommt das Verfassungsgericht und sagt, das könnt ihr so nicht machen. Ihr müsst, wenn schon, alle Geschlechter gleich behandeln. Das halte ich auch für relativ plausibel und erwartbar. Dann hätten wir aber absehbar überhaupt keine Mehrheit im Bundestag, die diesen Vorgaben gemeinsam einen Beschluss herbeiführen würde, der nämlich die Verfassung ändern müsste. Und in dem Moment wäre das ganze Thema, über das wir jetzt auch schon diskutiert haben, eigentlich perdu, weil nicht reaktivierbar. Und dann sind wir bei der Frage des Gesellschaftsdienstes. Und auch da würde ich es mal so einschätzen, dass ich keine parlamentarische Zweidrittelmehrheit sehe, die sich auf ein Modell einigen würde. Reden wir nicht eigentlich nur
Naja,
um des Kaisers
also
Bart?
nee, weil sie künftige Wahlergebnisse vorwegnehmen und weiß ich nicht, warum sollen die es nicht erlauben, dass sich Mehrheiten bilden, die zwei Drittel für eine Verfassungsänderung ermöglichen, zumal es ja noch ein Unterschied ist, ob das Verfassungsgericht, da glaube ich also doch auch an eine Wechselbeziehung unserer verschiedenen staatlichen Ebenen, wenn das Verfassungsgericht sagt, ihr habt da die Verfassung zu ändern. Mit entsprechenden Vorgaben, dann erwarte ich eigentlich vom Deutschen Bundestag, dass er so eine Vorgabe eines Verfassungsgerichts umsetzt, egal wer da gerade drin sitzt. Von daher, das wäre nicht mein Problempunkt. Da sehe ich keine Probleme. Muss dann gemacht werden. Das ist ein Auftrag ans Parlament vom höchsten deutschen Gericht. Erwarte ich, dass Abgeordnete, egal welcher Partei sie angehören, das dann umsetzen. Also, das heißt ja dann eben zum Beispiel noch gar nicht, dass sie die Wehrpflicht scharf schalten, sondern es würde ja heißen, dass sie im Falle einer Wehrpflicht regeln, dass Männer und Frauen zu einem Dienst in den Streitkräften herangezogen werden. Das ist nicht die Frage, ob es eine Wehrpflicht gibt. Denn dafür brauche ich keine Zweidrittelmehrheit.
Das stimmt, aber wenn die Wiedereinsetzung erfolgen würde und das Verfassungsgericht sagt, so geht's nicht, dann
Ja, dann
wird sie
würde
eben
das
nicht wieder
Verfassungsgericht
eingesetzt.
natürlich Übergangsfristen setzen und so weiter und so weiter. Das ist ja nicht im luftleeren Raum. Also, da mache ich das halt, ehrlich gesagt, also wenn die Republik dazu nicht in der Lage ist, müssen wir das Buch eh zumachen.
Dann versuche ich mal, Ihren Optimismus zu übernehmen.
Ja, habe ich. An der Stelle
Doch.
zumindest. Ich will ja nicht auch nicht immer nur meckern. Das mache ich ja mit Timon schon.
Schauen wir einmal doch auf die gesellschaftliche Resilienz. Das Thema haben Sie auch angesprochen. Und wir hatten vor einigen Folgen Serap Güler hier, die ihrerseits sehr positiv gestimmt war, dass die aktuelle veränderte Bedrohungslage tatsächlich auch bei der Bevölkerung angekommen ist. Dass also verstanden worden ist, dass wir eine andere Situation haben, jedenfalls in der Breite der Bevölkerung, die auch andere Maßnahmen erforderlich macht. Auch Maßnahmen, die unbequem sind und die Einschränkungen erfordern. Ist das auch Ihre Beobachtung? Hat die Bevölkerung verstanden, worum es geht, und hat die Bevölkerung auch verstanden, dass das auch individuelle Betroffenheiten auslösen wird?
Also natürlich ist es doch immer so abstrakt, finden das Leute leichter nachvollziehbar, als wenn es sie ganz konkret trifft. Das ist definitiv eine Vermittlungsaufgabe. Also wenn der Bundeskanzler sagt, wir leben nicht mehr im Frieden, aber wir sind auch noch nicht im Krieg, dann sagen Menschen natürlich, ja, was meint er denn damit jetzt eigentlich? Oder wenn er sagt, wir wollen die stärkste konventionelle Armee Europas haben, dann sagen die Leute, vielleicht noch, ach so, ja, wir sind die Größten in Europa, macht irgendwie Sinn. Aber dann fragen Sie spätestens im zweiten Schritt, ja, was heißt das denn jetzt konkret? Wie soll die denn aussehen? Also Politik muss, wenn sie solche Dinge fordert, verlangt, natürlich mehr erklären. Die Annahme, die ich aber oft aus der Politik höre, die Leute sind dazu nicht bereit, die halte ich für falsch. Die Leute haben ja sehr wohl verstanden, dass unsere Welt sich gerade dramatisch verändert. Also es ist nicht so, dass alle sagen, ja, wir bleiben halt so, wie wir sind und der Rest, der Sturm zieht weiter, sondern die Leute sagen ja eher, ja, aber dann macht doch jetzt auch mal, was soll sich denn konkret ändern? Sagt's uns bitte, dann können wir uns damit auseinandersetzen. Das ist ja auch bei den ganzen Reformen, die nicht den Frieden und Krieg betreffen, aktuell so, dass die Leute sagen, ja, dann macht doch mal bei der Rente, dann kann man sich dazu verhalten. Aber was macht ihr eigentlich? Also nur zu sagen, wir machen mal was, aber dann bleibt das so im luftleeren Raum, da hadern die Leute, glaube ich, mit. Und wenn man eine konkrete Entscheidung hat, kann man sich dran abarbeiten. Und dann muss es sich eben, im Fußball würde man sagen, auf dem Platz beweisen, dass es funktioniert. Und deswegen glaube ich, und das merke ich auch an vielen Gesprächen, ich diskutiere ja viel mit Menschen, die dann auch wirklich sehr kluge Fragen stellen, dass ich denke, die Leute haben verstanden, dass sich was ändern muss. Sie wollen jetzt eher wissen, wie und was genau. Also wir haben jetzt ja eine Frage, die stand fast so im Raum, da dachte ich, da kommen Sie gleich drauf. Gar nicht gestreift, aber wenn wir eine Wehrpflicht haben oder vor allem wenn wir eine Wehrpflicht für Männer und Frauen hätten, ja, wie viele brauchen wir von denen überhaupt? Also wir werden ja nicht den ganzen Jahrgang einziehen müssen. Wir haben ja einen ganz anderen, trotz der von mir vorhin kritisierten Zahlen, haben wir einen ganz anderen Kräftebedarf. Auch noch einen anderen als im Kalten Krieg. Wir sind noch längst nicht wieder bei diesen Zahlen. Die sind höher als die aktuell angenommen, aber sie sind noch weit von den Zahlen im Kalten Krieg entfernt. Also wir bräuchten ja nicht 100 oder 200.000 Wehrpflichtige im Jahr. Dann haben wir sofort diese Frage von der Wehrgerechtigkeit, die wir in den 90er und 80er Jahren immer so diskutiert haben. Und auch dazu haben Menschen natürlich Fragen, wie würde denn das, so eine Wehrpflicht, wenn wir die morgen einführen, aussehen und haben wir genug Kasernen und Ausbilder und so. Also das sind Fragen, die interessieren die Leute. Die diskutieren oft gar nicht mit mir das Ob oder die sind schon ganz oft beim Wie bei vielen Fragen. Die Politik traut den Menschen in Deutschland zu wenig zu, aus meiner Sicht.
Wenn wir Resilienz für die Gesellschaft nicht nur sicherheitspolitisch denken, welche Aspekte müssen wir da zusätzlich noch mit in den Blick nehmen?
Ich glaube, wir müssen vor allem daran denken, unsere zivilen Strukturen zu stärken und uns selbst zu stärken. Also wir haben ja in Deutschland, das mag irgendwie typisch sein, wir haben ja so eine ganz ausgeprägte, trotz dieser zwei Diktaturerfahrungen, Staatsgläubigkeit. Also wir glauben, der Staat wird das dann schon machen. Nur, wenn es so richtig kracht in der Krise, wie kommen wir da eigentlich drauf, dass da einer sofort da ist und bei uns zu Hause die Stromversorgung wiederherstellt, wenn dieser Staat ganz andere Probleme hat? Also, was mache ich eigentlich für mich, damit ich erstmal resilient bin? Wie komme ich 48 oder 72 Stunden über die Runden? Das ist ganz interessant, das machen ja andere Nationen ganz anders, die Schweden zum Beispiel. Da gibt es auch diese berühmte Broschüre, die ja unser Bundesamt für Zivil- und Katastrophenschutz auch hat, die eigentlich dort in jeden Haushalt geht. Wir haben das nicht gemacht, die in den Haushalt zu schicken, halte ich auch für einen Fehler. Und da sind die Schweden ganz klar. Die sagen, als erstes bist du mal als Bürger verantwortlich. Wir können dir sagen, als schwedischer Staat, so steht das auch in der Broschüre, wir werden nicht kapitulieren, egal was du hörst in den Medien, egal was für Nachrichten verbreitet werden, der schwedische Staat wird nicht kapitulieren vor seinen Gegnern, egal wer kommt. Aber für den ersten Schritt bist du mal selber verantwortlich. Da müssen wir die Leute stärken und auch ehrlich sein und sagen, das wird nicht mehr gehen, da kommt nicht sofort einer. Du musst in der Lage sein, ein paar Stunden, vielleicht 2, 3 Tage mal alleine klarzukommen. Und dann gilt das für unsere ganzen Strukturen. Also ich habe, wenn ich das bei mir hier, ich diskutiere das ja mit vielen Bürgermeistern, ich habe Bürgermeister, die machen einen eigenen Krisenplan. Und ich habe Bürgermeister, die denken ernsthaft, wenn es kracht, kommt ja eh die Bundeswehr. Da kommt keine Bundeswehr mehr, die ist ganz woanders. Und diese Bürgermeister werden scheitern und versagen. Und die anderen Bürgermeister werden dafür sorgen, dass ihre Kommune, ihre Stadt leidlich durch eine Krise oder eine Herausforderung kommen wird. Ist ein bisschen wie im Ahrtal. Und da muss man sagen, da sind politische Entscheider auch auf der kommunalen Ebene anders gefordert. Und ich verstehe dann wieder Bürgermeister und Landräte, die sagen, es ist ja nett, dass ich noch eine Aufgabe kriege, aber Subsidiaritätsprinzip, da müsst ihr mir was für geben. Mit welchen Ressourcen soll ich denn das machen? Das ist eine sehr gute Frage. Also da diese zwei Ebenen, die eigene Ebene und die kommunale Ebene, das sind aus meiner Sicht die zwei wichtigen, die wir betrachten müssen, wenn wir die Frage beantworten wollen, wie krisenfest oder resilient sind wir in Deutschland?
Hat uns die Reaktion auf die gestiegenen Spritpreise, der Ruf nach dem Staat, der mir den Sprit wieder billig machen soll, gezeigt, dass wir da noch einen ganzen Weg vor uns haben als Gesellschaft?
Ja, ist immer die Frage, wer hat denn da eigentlich gerufen? Also, ich habe ehrlich gesagt auch ganz viele Menschen getroffen, die gesagt haben, ja, mit dem Tankrabatt, ich verstehe das auch, ja, hilft mir jetzt auch sporadisch, aber ist das eigentlich das, was jetzt gerade richtig ist? Zumal der auch letztes Mal, wenn man sich das in Erinnerung ruft, wir haben ja sowas schon mal gemacht, also wir als Deutschland, das hat ja auch nicht so richtig zur Lösung beigetragen. Also, das nimmt man dann mit und es mag auch wirklich Menschen gegeben haben, die das massiv entlastet hat. Ich will mich da jetzt nicht, ich bin da sicher nicht die Regel, ich verdiene gut und kann mir das auch leisten, wenn der Sprit mal temporär deutlich teurer wird. Ich weiß, dass das für andere Menschen existenziell werden kann. Aber ist das die Antwort, die Leute erwarten, oder ist das Symbolpolitik? Und ich glaube, da gibt es ganz viele Menschen, die sagen, hättet ihr euch mit derselben Werf um was anderes gekümmert, es wäre jetzt auch nicht schlechter gewesen.
Ich würde in die Schlussrunde einbiegen wollen und das Szenario entwickeln, dass vor dem Hintergrund der nächsten Bundestagswahl Friedrich Merz auf Sie zukommt und sagt, kannst du mir mal bitte fürs Wahlprogramm drei knackige Punkte schreiben, die erfüllt sein müssen, damit die Wehrpflicht wieder eingeführt werden kann? Was würden Sie ihm antworten?
Da würde ich sagen, vielen Dank, Herr Bundeskanzler, große Ehre, großes Vertrauen. Er würde mich das ja als meinen Parteivorsitzender fragen. Und dann würde ich meinen hochgeschätzten Kollegen Carsten Lindemann anrufen und sagen, Carsten, hier sind die drei Punkte für deine Programmberatung. Das schreibt ja nicht einer alleine, das wird wahrscheinlich dann das Adenauerhaus machen. Und für die Einsetzung der Wehrpflicht, also erstmal würde ich sagen, ein ganz klarer Schwerpunkt im Wahlprogramm, Alleinstellungsmerkmal. Die Menschen wünschen sich Unterscheidbarkeit von Parteien. Wenn die Union sagt, mit uns gibt es in jedem Fall eine Wehrpflicht, dann unterscheiden wir uns von anderen, die das so halbherzig machen oder gar ablehnen. Ich würde sagen, dafür brauchst du im ersten Schritt gar nicht so viel weitere Ressourcen. Die haben wir alle. Das muss dann aufwachsen. Aber wir könnten sofort mit einer Kontingentwehrpflicht, so wie es jetzt ja auch im CDU-Programm steht, beginnen. Und ich würde auch als politisches Ziel drittens formulieren, wir möchten das Ganze weiterentwickeln zu einem Gesellschaftsdienst, bei dem wir verschiedene Tätigkeiten, die unser Land sicherer und besser machen und die Menschen auch Gelegenheit geben zu lernen. Wehr- und Zivildienst sind auch Lerndienste. Das wollen wir machen als Union. Und dafür suchen wir alle Verbündeten politisch und gesellschaftlich, die wir kriegen können. Das wäre so, und ich würde es in den Mittelpunkt des Wahlkampfs wirklich rücken. Ich würde wirklich, so wie Annegret Kramp-Karrenbauer es mal für diesen neue Form des Wehrdienstes, den wir damals entwickelt haben im Ministerium, da ein Jahr für Deutschland nennen. Und ich glaube, es gibt ganz viele junge Leute, die sagen, ja, das verstehe ich irgendwie, muss vielleicht, könnten mir auch was anderes vorstellen in dem Jahr, aber ja, muss halt wohl sein. Und davon werden ganz viele danach dasselbe schreiben, was Sie in Ihren Kommentaren gelesen haben, hat mir ja irgendwie nicht geschadet. Das ist ja dann, das ist interessant, das ist ja nicht, die sagen ja nicht, ja, es war ja notwendig für Deutschland, sondern die sagen das auf ihrer eigenen Ebene. Die haben dann wirklich irgendwas, und das mag sehr individuell sein, für sich mitgenommen. Und das ist an sich doch ein super Ansatz für meine Partei, die einerseits das Individuum so stärkt und sagt, wir machen keine Politik für Systeme, wir glauben an den Einzelnen, an seine Fähigkeiten, an seine Stärken, dass er sie einbringen kann für sich selbst und für die Gesellschaft und dann eben zu sagen, und nur dann sind wir stark als Gesellschaft, wenn wir dem Einzelnen entwickeln und ihm die Kraft geben, etwas Gutes zu tun. Also für die CDU aus meiner Sicht ein ganz tolles Thema. Ich glaube nicht, dass der Friedrich Merz mich anruft, aber es ist eine schöne Idee von Ihnen. Vielleicht schreibe ich es dem Carsten Lindemann trotzdem einfach so auf.
Normalerweise ist Jochen Reidegeld für das Schlusswort hier zuständig, aber das haben Sie in bester Manier übernommen und ich sag mal, da können wir jetzt auch nicht mehr viel draufsetzen. Ich danke ganz herzlich fürs Gespräch und für Ihre Zeit, für Ihre Einblicke und Ihre Meinung und danke allen Zuhörern und Zuschauern, dass Sie dabei gewesen sind. Alles Gute. Auf bald.
Vielen Dank, auf bald.